Es war eine buchstäblich volle Woche. Mein Studio ist jetzt sehr viel voller als davor, weil ich habe sehr überraschend und ohne wirkliche Vorankündigung vier Fernseher geliefert bekommen und war darauf nicht vorbereitet.
Vier Fernseher.
Ja, wir werden die ausgeliehen, weil ich mache einen richtig coolen Vergleich. Also es ist wirklich richtig cool. Aber eigentlich dachte ich, dass zwei ankommen. Und dann kamen drei. Da war so noch so ein Modell mehr dabei, um den Vergleich noch interessanter zu machen, aber es war mir nicht klar. Und dann kam am nächsten Tag nochmal durch eine Fehllieferung nochmal dasselbe. Aber der Fahrer war so, ich nehme den nicht wieder mit. Und dann musste ich den halt nehmen, und bis sich die Situation klärt. Und dementsprechend stehen neben mir gerade, wie in so einem Mediamarktlager, so vier so Fernsehkartons.
Von wem denn?
Von Sony.
Oh, und die
Das ist
größten
ziemlich
Modelle.
cool. Es geht nämlich grundsätzlich darum, dass Sony, sage ich mal, eine Art Nachfolger von OLED jetzt rausbringt, RGB-LED. Und das ist echt krass. Also als ich das erste Mal gesehen habe, ich hatte viel davon da gehört, aber als ich das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich so, ah, okay, krass. Das sind Farben, die ich so noch nie gesehen habe. Die nicht mal das Pro-Display.
RGB-LED.
Ja.
Was kann das besser als OLED?
Also der Hauptunterschied ist eigentlich, dass du normalerweise bei Mini-LED ja eine blaue Hintergrundbeleuchtung hast und bei RGB-LED hast du eine RGB-Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, die Farben müssen sozusagen nicht umgerechnet werden durch die Liquid Crystals, sondern es sind direkt diese Farben. Und dadurch ist die Leuchtkraft von diesen Farben so punchy und so intensiv, dass das halt krasser ist als bei OLED. Dann wird es heller als OLED. Und dadurch, dass diese Hintergrundbeleuchtung halt nicht mehr blau ist, hast du nicht mehr dieses komische Ghosting rund um Sachen herum auf schwarzem Grund. Und es sieht halt viel, viel besser aus und viel mehr wie bei OLED. Aber in meinem Video geht es auch gar nicht darum, ist es besser oder so, sondern ich will mal wirklich anschauen, so ist das besser als OLED? Und ich bin jetzt gerade noch im Testprozess. Ich will anschauen, so wo ist OLED besser, wo ist die Technik besser, wo ist vielleicht die alte Technik besser. Ja, und jetzt habe ich hier vier Fernseher und kein TV-Regal und muss noch gucken, wo ich die überhaupt alle
Die
aufbauen
kannst
kann.
du hast doch genug leere, schöne Betonwände. Du kannst sie doch da schön an die Wand schrauben.
Ja, das darf man eben nicht. Das ist eine Sache, die mir nicht so klar war. Wenn du Sichtbetonwände hast, darfst du in die nicht
Die darfst du
reinschrauben.
nicht
Gar
anfassen.
nichts. Du darfst sie nicht mal angucken.
Du
Das
weißt
ist
ja,
nicht.
du kennst ja meine Story dazu.
Ja, du hattest auch in deiner alten Wohnung Sichtbetonwände, ja.
Decken, hab da schön was rangeklebt und dann durfte das alles abgeschliffen werden für viel Geld.
Habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, also wir dachten immer, wir werden hier was hinhängen, wir werden hier absolut nichts hinhängen. Ja, aber es gab ja viel anderes noch diese Woche. Ich war zum Beispiel bei Samsung. Jetzt können wir endlich drüber reden. Es
Ja.
wurden neue Folds vorgestellt und es sollte auch für dich interessant sein, weil es wurde das Fold 8 vorgestellt, was exakt die Displayformate hat vom iPhone Fold bzw. iPhone Ultra.
Ja, für alle, die nicht im Bilde sind, das Fold sieht im Prinzip aus wie so ein Reisepass von der Größe her, ne?
Genau, also bisher war das Fold ja sehr länglich außen und wenn du es aufklappst, quadratisch. Und jetzt haben wir einen Fold, was außen ein 16 zu 10 Display hat, also wie so ein normaler Monitor. Und wenn du es aufklappst, ist es ein 4 zu 3 Display innen drin, also exakt das, was ein iPad zum Beispiel als Displayformat hat. Und das finde ich sehr geil, weil es ist ein extrem kleines Gerät, extrem klein. Und wenn du es aufklappst, ist es aber ein sehr großes Gerät. Und das ist für mich so rein logisch, wie faltbare Smartphones sein sollten.
Gib mir mal ganz kurz vielleicht oder auch den Zuschauern, Zuhörern einen kurzen Überblick, was sind eigentlich so die Hard Facts von diesem Fold?
Also es ist 4,5 mm dünn. Was übrigens auch exakt die Dicke ist, die ja das iPhone Fold haben soll. Es hat einen ziemlich großen 4800 mAh Akku, weil es das erste Mal ist, dass Samsung endlich auf Silizium-Carbon-Technik gesetzt hat. Davor haben sie ja immer behauptet, das macht nicht so Sinn und das ist nicht so sicher und das ist nicht so gut. Und jetzt auf einmal ist es dann doch gut, wo sie es auch selbst herstellen können. Dann haben wir da, was haben wir noch? Zwei Kameras nur, nicht drei. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, der offensichtlichste Kompromiss von der Größe. Da fehlt die Telekamera. Es gibt nur einen Ultraweitwinkel und eine Hauptkamera. Aber du hast den stärksten Prozessor drin, also den Snapdragon 8 Elite Gen 5, der ist drin, 12 GB RAM und das Ganze ist halt schon krass teuer, 2000 Euro.
2000?
2000.
Ich dachte 2,2. Ach nee, das ist das größere
Das ist
Modell, ne?
das, genau, die haben jetzt das normale Fold, was bisher das Fold 7 war, da ist der Nachfolger, jetzt ist Fold 8 Ultra. Ja, also da ehrlich gesagt macht es für mich keinen Sinn. Also das hätte das Fold 8 sein sollen und das, sagen wir, das Kleine hätten sie irgendwie vielleicht wirklich Wide nennen sollen oder Compact oder irgendwie sowas, weil dass das normale Fold ein Ultra-Gerät sein soll, sehe ich überhaupt nicht. Also die Telekamera ist, glaube ich, 5 oder 6 Jahre alt in diesem Gerät. Das ist 10 Megapixel. Das sieht aus wie mit einer Kartoffel fotografiert praktisch aus heutiger Sicht. Und dann da Ultra draufschreiben, finde ich schon dreist. Also alles andere in dem Gerät ist schon cool, aber das finde ich schon richtig räudig. Also dann lass es weg oder mach's geil. Aber das ist andere Hersteller zeigen, wie Oppo, dass du auch in einem ultradünnen Gerät schon auch eine geile Kamera haben kannst. Und Samsung war so, nee.
Für mich das Spannendste tatsächlich, du hast es ja schon in der Hand gehabt, denke ich mal, ihr durftet es ja auch in die Hand nehmen, ne?
Ja.
Im Gegensatz
ja.
zu den Brillen habe ich ja mitbekommen, dass du da zugelangt hast. Ich hätte gern die Situation gesehen, wie du zurechtgewiesen wurdest.
Der Vorteil ist, dass mich jemand von Samsung an die Brillen hingeführt hat. Und sie gesagt hat, ja, ich glaube, die kannst du aufsetzen. Und dann kam die Security. Also ich hatte wie so ein Schutzschild.
Sehr herrlich.
Ja, deswegen hatte ich die smarten Brillen auch schon auf. Aber ich darf nicht zeigen, dass ich sie auf hatte.
Ja, was mich nur interessiert hat, ist bei diesem Reisepass-Style-Ding, bei dem Fold 8, hast du damit telefoniert?
Nee. Telefoniert habe ich nicht.
Weil das ist eigentlich das, wo ich mir denke,
findest du komisch?
Wie sieht das aus und wie fühlt sich das an, wenn du dieses sehr breite Gerät, ja, so auch zugeklappt wirkt es ja sehr breit, das ist ja ein bisschen so, wie du hältst dir irgendwie so eine Bämme Brot so ans Ohr, oder?
Bämme ist ein Wort, das habe ich noch nie gehört bei Brot. Ich kenne Brötchen, Wecken, Semmel.
Bämme, das werden dir viele jetzt in die Kommentare schreiben.
Also ja, es ist ungewohnt, weil unsere Handys heutzutage alle schlanker sind. Aber wenn du dir das allererste Samsung Note anschaust, was ja der Grund ist, warum wir heute große Smartphones haben. So, das war das erste große Smartphone. Das hatte exakt ein 16:9 oder sogar 10 Display. Und jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, es waren 5,5 Zoll. Also das hätte praktisch genau dieses Format gehabt. Und das ist sicherlich ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber aus heutiger Sicht komplett normales Format. Also aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr groß, aber damals riesig. Also ich glaube, so wird es mit dem Format auch sein, so vom Feeling, weißt du?
Und es muss ja auch dazu sagen, die Leute, die ein Telefon noch ans Ohr halten, sind ja relativ gering inzwischen. Die meisten haben ja Lautsprecher und sprechen einfach so rein, während sie durch die Straßen laufen oder haben Kopfhörer. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht so oft passieren. Was ich mich nur gefragt habe, ich extra nochmal nachgeschaut, das Fold 7 hatte ja noch ein anderes Format und es ist ja sehr, sehr interessant, dass jetzt das Fold 8 dieses Format bekommt, was die ganze Zeit schon bei Apple in den Gerüchten ist. Und da habe ich eigentlich gedacht, da müsste sowas wie die EU kommen und mal sagen, ist es nicht irgendwie verzerrter? Also haben die nicht quasi, die Aufträge müssen ja von Apple da sein.
Ja, ja. Die haben ganz bestimmt Betriebsspionage in irgendeiner Form betrieben. Klar, ganz bestimmt. Also kann ich mir schwer anders vorstellen. Ist ein schon arg auffälliger Zufall, dass sie da
das Format
dass sie da
wechseln.
Exakt die Formate haben. Ich meine, ja, das ist schon was sich alle immer gewünscht haben. Es ist was Huawei zuvor gemacht hat. Es ist was Google schon gemacht hat. So, es ist schon nicht, und Oppo auch. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das ganz neu, aber dass es halt exakt diese Abmessungen hat vom iPhone Fold, finde ich schon auch sehr auffällig. Aber ich weiß nicht, ob die EU da das Richtige ist oder sowas wie Betriebsspionage.
Die sind wahrscheinlich das Richtige, aber ich meine, man bräuchte so eine Institution, die mit dem Nachdruck hinterhergeht. Ja, ja. Weil ich mir nur gedacht habe, wenn du dir bei, also das wollte ich dich auch noch fragen zu Samsung. Ich habe für mich ein bisschen die Frage, das ist vielleicht auch eine überspitzte These, aber für mich geht das ein bisschen so in Richtung bei Samsung, dass sie irgendwie ihre eigene Identität verlieren oder nie hatten. Weil ich finde auch bei den Brillen zum Beispiel, die haben die gleichen Partner wie Google, glaube ich, ne? Mit
Nee, die sind zusammen. Das ist ja. Google und Samsung bringt die zusammen raus.
Ja, aber ich meine, die haben ja zum Beispiel, deswegen meine ich mit Identität, weil die nehmen von Google ja die KI, wenn ich mich nicht täusche, die ist jetzt bei Samsung auch mit drinne.
Ja.
Dann ist
Ja.
Gentle Monster und diese andere Brillenfirma, da sind die auch irgendwie beteiligt. Ich sehe die Brillen, ich komme da nur drauf, ich sehe diese Brillenformate und denke, die kenne ich doch irgendwo anders her. Jetzt sehe ich die auch bei Samsung und ich frage, dann siehst du jetzt zum Beispiel, sage ich mal, so ein Fold 8 und denkst du so, irgendwann, das kenne ich doch von Apple. Also, wo ist die eigene Identität? Also, was würdest du sagen, macht die Identität von Samsung aus, abseits jetzt von diesen ganzen Vermischungen, die da stattfinden? Was, wofür stehen die?
Ja, ich finde es bei Samsung auch schwierig. Also früher standen die auf jeden Fall für Cutting-Edge-Technology irgendwie. Die hatten immer die neuesten Sachen als erstes und große Akkus und so. Und dann ist das mit dem Note 7 passiert. Und dann hatten die den neuen CEO. Und dann haben die jetzt echt auch noch mehr Jahre als Apple immer dasselbe Design gefahren. Also ich finde auch, dass Samsung da ein Problem hat. Ich glaube, kaum jemand nimmt die noch so als den vorherrschenden Player oder sowas wahr, sondern schon so ein bisschen kopieren, wobei sie bei der Software überhaupt gar nicht Liquid Glass nachmachen, als einzige, ne? Die machen komplett was anderes, was ja eigentlich cool ist. Also da haben sie schon eine Identität. Auch bei der Watch haben sie ja die Apple Watch Ultra schon ordentlich nachgemacht, auch mit den orangen Akzenten und allem. Also das kann man schon sagen. Aber ich muss trotz allem sagen, dass ich extrem froh jetzt bin, dass sie jetzt dieses Format gemacht haben, weil das ist jetzt endlich mal was Neues, endlich mal eine neue Hardware und auch geil umgesetzt. Und ich bin auch froh, dass die nicht so viel über AI geredet haben, weil normalerweise waren die ganzen Vorstellungen nur noch AI hier, AI da. Und jetzt haben sie nicht über AI geredet. Aber wir werden heute noch ganz viel über AI reden in diesem Podcast.
Hallo,
Keine Sorge, Leute. Und eine Sache haben wir gemeinsam mit AI-Unternehmen. Das ist, wir machen Verlust mit diesem Podcast. Und das ändert sich heute, Leute. Wir haben unseren ersten Sponsor und das ist
Yay! Sally,
Saily.
yes. Ja, ich bin ja vor kurzem in den USA gewesen, du warst leider nicht dabei und ich habe zum Beispiel vergessen, eine eSIM zu buchen. Ich bin gelandet und dachte so, warum schreibt mir keiner, wo muss ich hin, was soll ich machen? Und da ist natürlich Saily perfekt, weil man einfach in die App geht und die eSIM aktiviert und los geht's, ne?
Ja, du hast über 200 Reiseziele und kannst sogar durch mehrere Reiseziele durchreisen und hast immer Internet und extrem flexible Datenoptionen. Also auch für ganz wenig Geld oder eben auch unlimited all the way und kannst es ganz einfach aktivieren, die eSIM-Karte zu Hause. Und wenn du ankommst, hast du Internet.
Voll. Und ist von den Machern von NordVPN. Das heißt zum Beispiel auch, sie haben einen Werbeblocker drin, dass Datenvolumen entsprechend nicht verbraucht wird für Werbung. Ne?
Ja, und die eSIM-Karte ist einmal aktiviert. Sie bleibt immer aktiviert. Und wenn ihr euch Saily holt, spart ihr mit dem Code BYTE 15% Rabatt auf euer erstes Datenpaket. Also schaut vorbei und vielen Dank an Saily für die
Vielen, vielen Dank.
Unterstützung.
Und dann würde ich sagen, können wir zu Garmin kommen? Weil das war auch etwas, was ich diese Woche überraschend gesehen habe. Nach langer, langer Wartezeit und Gerüchten ist jetzt Garmin, da kann ich ja auch nur noch mal sagen, ich treffe jetzt inzwischen sehr, sehr viele Leute, die eine Garmin tragen. Und du hast da ja auch so ein bisschen wieder einen Trend eingeläutet, den man ja vom iKnowReview-Kanal kennt. Ja, du setzt ja immer so ganz spezielle Trends. Mit sehr teuren Kaffeemaschinen hast du diesen Trend begonnen. Damit haben wir uns alle irgendwie in den Verlust getrieben, in den Ruin. Jetzt kommt die Garmin-Uhr
Sorry.
und jetzt kommt auch noch der Garmin, ja, wie nennt man den eigentlich? Das
Garmin
Garmin-Armband?
Circa heißt es.
Circa, ja, Circa.
Ja. Also ich will mal auch mal anmerken, dass ich bei Garmin das Gefühl habe, wirklich der Letzte zu sein, der über Garmin geredet hat. Es gibt nur noch einen nach mir und das ist Joel. Aber das Garmin Circa war jetzt echt ewig, ewig, ewig lang in den Gerüchten, dass Garmin einen Whoop-Killer bringt. Ein Armband ohne Abo. Und jetzt kommt's. Die größte Kritik an diesem Armband ist, dass essentielle Funktionen im Abo gewesen wären. Das haben die Leute, sie haben sich so aufgeregt, dass sie es dann wohl geändert haben. Ich liebe jetzt meine Garmin-Uhr an meinem Arm und ich trage auch weiter hier das Whoop, aber ich muss sagen, ich habe es ja noch nicht getestet, aber ich muss sagen, dass dieses Band für mich nicht wirklich Sinn macht,
Lass uns kurz,
weil,
ja, warte, lass uns noch kurz vorher vielleicht alle einmal abholen, dass wir das Garmin sozusagen, also für alle, die Garmin jetzt nicht groß kennen, kommen ja aus dem Runner-Bereich, haben eigentlich nur Uhren gemacht und sind jetzt quasi auch
ja.
auf den.
Nee, die haben Navigationssysteme gemacht früher, daher kennt man sie
Ach
vielleicht.
krass,
So
stimmt.
TomTom-Style-Sachen,
Oh,
ja.
stimmt.
Ja.
Ja. Deswegen wahrscheinlich.
Ja. Und dann haben die Uhren praktisch mit GPS und so rausgebracht und dann sind sie im Fitnessbereich sehr beliebt geworden und haben dann halt auch so die Smartwatch-Richtung eingeschlagen. Und dann gibt es ja Whoop auf der anderen Seite, die halt einfach nur ein Band sind und alle Daten sammeln und nur über die App erreichbar sind. Und das ist jetzt für mich so das große Problem. Die Garmin ist ein komplett autarkes Gerät. Das ist das, was ich an der liebe. Ich glaube, das ist das, was die meisten, die eine haben, daran lieben. Du musst das Smartphone nicht verbunden haben. Du hast Maps da drauf, du hast GPS da drauf. Du kannst damit bezahlen, du kannst alles an der Uhr steuern, jedes Workout da starten. Du musst nie in diese App und darum. Und die App ist auch nicht gut. Und jetzt hast du ein Band, an dem du nichts machen kannst, wo du für alles in die sehr schlechte App rein musst. Da habe ich meine Zweifel.
Ich muss dazu sagen, das Band kann mehr als das Whoop-Band, weil es hat einen Button.
Was macht der?
Da kannst du ein Training starten und stoppen, also wenn du laufen
weißt
gehst,
glaube ich. Das ist nicht schlecht. Das ist ehrlich gesagt, da bin ich als Whoop-Träger direkt neidisch. Das wünschte ich mir, könnte das Whoop auch.
Wobei das Whoop ja auch, also das soll der Garmin Circle auch, Circa auch erkennen, dass wenn du quasi laufen gehst,
selbst,
automatisch,
ne, ja.
Aber du kannst es sozusagen über diesen Button. Also so ein Action-Button, muss ich sagen, wenn ich darüber nachdenke, bei so einem Armband wäre was Tolles. Wenn du da irgendeine Funktion drauflegen könntest.
Oh. Und ich war mir nicht sicher, deswegen habe ich jetzt kurz nachgeguckt. Ja. Es hat GPS. Das ist natürlich geil. Also du kannst loslaufen, sagst Start, läufst los, alles wird getrackt. Beim Whoop musst du ja immer das Handy mit dabei haben, damit GPS getrackt wird. Und das
bist du dir sicher?
Hat GPS. Also da steht es, GPS-Verbindung. Und da ist da ein Haken dran.
Ich meine, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Also ich sehe jetzt auf der Garmin-Webseite da so einen Haken dran. Wenn die damit jetzt meinen, dass wenn du das Smartphone dabei hast, dass es dann so ist, dann wäre echt mega, also dann wäre schwach. Aber wenn es nicht so ist, dann wäre stark. Ich habe mich noch nicht so extrem krass damit auseinandergesetzt. Aber ich fand eben dieses Grundkonzept an sich so ein bisschen fraglich irgendwie bei Garmin.
Also ich habe es jetzt hier gerade nachgeschaut. Wie gesagt, Leute, die zuhören und zuschauen, das ist gefährliches Halbwissen, weil das gerade rausgekommen ist. Aber ich sehe hier GPS über Smartphone.
Stimmt, du hast recht, da steht Connected GPS jetzt nur auf der anderen Seite. Mann, das ist aber auch echt blöd, dass
also,
sie das nicht so klar kommunizieren.
Ich glaube nicht, dass da GPS drin ist, obwohl ich, wenn ich von der Größe ausgehe, sagen müsste, da müssten die eigentlich GPS unterkriegen. Weil
ja, genau. Ich dachte mir auch, das Ding ist so groß. Locker ist der GPS drin. Das ist viel größer als ein Whoop. Deswegen dachte ich es irgendwie auch. Ja, also ich bin, obwohl ich jetzt Garmin-Fan bin, nicht so ganz überzeugt, weil man muss ja auch sagen, die Garmin-Schlafdaten sind einfach nicht gut. Einfach kein guter Schlaftracker. Dann ist es nicht ihr neuester Pulssensor, sprich der Puls ist nicht so gut. Und auch der Puls ist nicht so gut wie bei Whoop. Also, und du musst auch noch ein Abo teilweise abschließen und es kostet 200 Euro. Also ich sehe jetzt nicht, warum ein Fitbit oder ein Amazfit Heliostrap nicht die bessere Wahl ist.
Vor allen Dingen, also ich würde auch sagen, zwei Punkte, die mir aufgefallen sind. Einmal, dass ich nicht verstehe, dass für den Preis, das sind ja 200 Euro, glaube ich, ne, warum bauen die da nicht die neuesten Sensoren ein? Also was spricht dagegen, nicht die neuesten Sensoren da reinzupacken? Und es gibt ja, glaube ich, trotzdem noch, gibt es nicht noch eine Abo-Möglichkeit? Ich meine, es gibt
voll. Das ist Connect Plus Abo. Das haben die Uhren auch. Da braucht man es eigentlich nicht.
Was macht das?
Aber jetzt bei diesem Band haben die da ein paar mehr Funktionen reingepackt. Boah, das waren so, ich habe es mir kaum angeguckt, weil es extrem wack ist. Du hast irgendwie so etwas tiefere Coaching-Sachen. Also du kannst dann so mit KI so Trainingspläne erstellen und so ein bisschen KI-gestützte Einblicke bekommen, aber wirklich weit davon weg, was du bei Google oder bei Whoop mit KI hast. Also das kann man eigentlich, also nicht vergleichen von allem, was ich gesehen habe.
Ich würde sagen, das Herausragende, was ja sowohl bei Google der Fall ist mit dem Fitbit Air, als auch jetzt bei Circa, ist, dass es keine Abo-Funktion in der Form gibt. Das ist wahrscheinlich das größte Plus an dem Band.
Ja.
Für mich persönlich, ich habe mir ja auch ein bisschen, sage ich mal, Garmin, die App und so weiter angeschaut. Ich glaube, das, was Whoop immer noch unterscheidet von dem Ganzen, ist die Interpretation der Daten. Die geben dir halt diese Daten sehr gut aus im Sinne von, wie war dein Schlaf? Also die Bewertung, würde ich sagen, ist durch die App bei Whoop sehr, sehr stark. Und ich weiß nicht, wie sie bei Fitbit ist oder bei Google. Müsstest du nochmal gleich was dazu sagen? Ich würde sagen, das ist der Hauptpunkt, glaube ich, bei Garmin, wo man vielleicht nicht komplett abgeholt wird, softwareseitig, weil die Daten halt nicht so interpretiert werden, sondern du kriegst ja Rohdaten im Prinzip da in der App angezeigt, ne?
Also du kriegst schon so eine Form von Interpretation, das ist ja eigentlich auch das Geile beim Laufen, im Sinne von, wie sehr belastete dich der Lauf oder so, das hat das Whoop ja gar nicht. Also dass du siehst, du hast eine extrem schlechte Laufform gehabt, dieser Lauf, der war nur 5 Kilometer lang, aber es war, als wärst du 8 gelaufen, so, das kann ja das Garmin, das ist eigentlich voll interessant, also da interpretieren sie die Daten schon, aber anders als das Whoop, nicht so ganzheitlich der Körper, sondern eher so auf Workouts ausgelegt gut. Und ich habe jetzt hier auch gerade die News offen. Das Abo hätte ermöglicht, dass man während dem Training auf der App die Live-Heartrate sieht, aber das wäre nur im Abo möglich gewesen und jetzt machen sie es auch ohne Abo. Also sie haben schon versucht, gewisse Funktionen in dieses Abo reinzukriegen und das ist halt nie ein gutes Zeichen. Ne? Also das bei Whoop wirst du insofern, du weißt von Anfang an, dass du über den Tisch gezogen wirst, du wirst aber auch nicht weiter über den Tisch gezogen, als so weit, wie du sehen konntest. Und bei, ich finde immer bei diesen Trackern, die so ein Abo haben, wie der Aura-Ring auch, die tun so, als würde das Ganze ohne Abo funktionieren, aber es funktioniert alles nur mit Abo. Und dann, die können ja auch das Abo teurer machen und so. Also ich finde, das ist eine sehr gefährliche Route, die die da einschlagen. Und wenn ich Garmin gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, komplett ohne Abo für 200, 300 angeboten. Das ist im Endeffekt das, was sich ja alle immer gewünscht haben. Ein Whoop komplett ohne Abo, was alles kann. Und das kann dann auch gerne ein bisschen mehr kosten. Aber ich will alles bekommen ohne Abo. Und ich finde, Garmin hätte das machen können. Und sie haben es halt nicht so wirklich gemacht.
Ich finde vor allen Dingen auch, was ich schade finde, Garmin hätte zumindest auch den Versuch unternehmen können, bei diesem Band ein bisschen mehr in Richtung zu gehen. Es ist kleiner, es ist irgendwie sexier, es hat irgendwie, weißt du, es hat ein bisschen mehr Design-Aspekt, als jetzt guckt man es so an und denkt so, es ist irgendwie ein zu großes Whoop. Es wirkt sehr lang und
ihr wolltet einen Whoop bauen und habt es nicht hingekriegt oder so.
Und auch der Button, ich weiß nicht, das sind jetzt sehr nerdige Themen, die würden wahrscheinlich nicht viele nicht wichtig finden, aber wenn du an der Seite auf dieses Plastik schaust, das Plastik sieht auch so ein bisschen glänzend billig aus, finde ich. Ich finde es nicht so richtig. Also das ist das Einzige, was mich jetzt zum Beispiel stören würde, wenn ich jetzt von einem Whoop komme oder von einem anderen Gerät, wo ich mir denke, so, ich will schon, dass es irgendwie einigermaßen cool aussieht. Ich finde, beim Whoop ist auch noch viel Luft nach oben.
Ja, klar.
Aber das muss das Einzige, was mir so direkt aufgefallen ist. Grundsätzlich muss man ja sagen, es ist ja wie bei allem anderen auch, Konkurrenz ist immer gut. Ich bin mal gespannt, wie Whoop jetzt darauf reagiert. Die müssen ja auch jetzt mal wieder was rausbringen. Dafür, dass wir so viel Abo-Gebühren bezahlen, müssten da ja jetzt mal wieder ein paar neue Features kommen. Das Logbuch ist nach wie vor immer noch, finde ich, eins der größten Probleme in dieser App. Es ist, ich weiß nicht, wie machst du dein Logbuch noch wirklich?
Ich habe nach 1000 Tagen gesagt, dass ich damit aufhöre, weil ich alles, was ich tracken wollte, jemals da drin getrackt habe. Und wenn ich mal was tracken will, packe ich es rein, aber jetzt gerade nutze ich es ehrlich gesagt nicht.
Ja, es ist auch.
Aber 1000 Tage habe ich es genutzt.
Ich wollte gerade sagen, es ist auch irgendwann dann so, dass du denkst, boah, es bringt auch nicht so einen mega Mehrwert. Liegt aber auch daran, dass wir natürlich sehr diszipliniert sind. Wir machen eigentlich immer die gleichen Prozesse, sind ja nicht heute.
Das hat uns viel geholfen, das Logbuch, glaube ich. Manche Sachen habe ich auch nur drin gelassen, um mich selbst daran zu erinnern, dass ich sie tun will, wie abends im Bett lesen.
Wir sind Tagebuchschreiben-mäßig, ne?
Ja, genau. Ja. Okay, eine große AI-Story haben wir euch noch versprochen und das ist die OpenAI-Story.
Ja.
Dieses Mal geht es nicht darum, dass Apple sie verklagt, weil sie absolut alles von ihnen gestohlen haben, sondern dieses Mal hat OpenAI, werden immer mehr zu Rebellen, haben die gehackt, beziehungsweise nicht sie selbst, doch sie selbst. Sie sagen, sie selbst waren es nicht, aber sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht eine Sekunde lang in dieser Geschichte, dass das ein Versehen war.
Ja, lass uns auch hier nochmal vorne anfangen. Also OpenAI fängt im Prinzip ähnlich an, finde ich, wie Anthropic Claude. In dem Sinne, sie haben eine geschützte Umgebung gehabt, wo neue GPTs getestet wurden, die Sicherheitsaspekte rausfinden sollen. Wie sicher ist quasi dieses GPT, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Und dieses GPT, also sind glaube ich zwei Modelle gewesen, was keinen Namen hatte und das aktuellste. Und die haben es geschafft, Sicherheitslücken, also man nennt die glaube ich First Day Zero oder First Zero Day Lücken, das heißt keiner kannte diese Lücken im System. Die haben es geschafft, aus einer Offline-Umgebung mit geklauten Zugangsdaten an andere Rechner im System zu kommen, die Internet haben, haben dann von diesen Rechnern entschieden, sie müssen ihre Sicherheitsfeatures testen, indem sie ein anderes Startup, was glaube ich Hugging Face heißt, hacken und sind dort an die Daten gekommen, beziehungsweise haben dort auch Sicherheitslücken gefunden. Richtig?
Genau, so, also die Geschichte ist so, eine KI ist aus dem Gefängnis ausgebrochen, ist ins Internet und hat jemanden gehackt. Und ich zweifle irgendwie an allem in dieser Geschichte, weil für mich klingt es wie eine Geschichte, die du machst, wenn du gehört hast, oh Mann, bei Anthropic, das hat ja echt gut funktioniert, diese Story mit, das ist zu gefährlich, um es zu releasen. Komm, wir brauchen jetzt auch ein KI-Modell, was so gut ist, dass es von sich aus ausbricht und jemanden hackt.
Ja.
So klingt das für also, mich. Also ich glaube diese Geschichte
nicht. Ich war
nicht
gespannt drauf, weil ich habe mich auch davor natürlich mit auseinandergesetzt und habe gedacht, gut, ich bin mal gespannt auf Kilians Take, weil mein sofortiger Impuls dazu war, ist es wirklich Sicherheitsforschung oder ist es Marketing? Weil ich habe dir jetzt auch schon mal im Podcast gesagt, wir haben da auch schon drüber gesprochen, mein Eindruck auch bei Anthropic Claude ist, die haben einfach ein ganz klares Narrativ zu sagen, wir sind die Kleinsten, aber die Krassesten, bei uns passieren die krassesten Sachen. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und das ist ein bisschen so, wie wenn du einen Knast hast mit Schwerverbrechern, aber der Knast ist halt mit so einem ganz dünnen Zaun gesichert, wo man sich halt die Frage stellen muss, hey, wenn das so krass ist, dann müsst ihr doch dafür sorgen, dass die eben nicht das machen. Dann muss man halt dem GPT sagen, hey, es gibt diese Grenze und über die Grenze geht ihr nicht hinaus. Also du kannst es ja trotzdem immer noch festlegen, dass die jetzt behaupten, dass quasi die sich über alles hinweggesetzt haben. Da frage ich mich halt, ist es wirklich nur Marketing, um einfach zu sagen, hey, wir sind auch krass, ja, wir können das, also es ist auch gefährlich, unser Produkt ist auch gut, oder ob es auch wirklich so krass ist. Ich meine, klar, wenn du jemanden freien Lauf lässt, dann gibt der natürlich Gas. Deswegen finde ich es sehr, sehr schwer einzuschätzen, wie viel davon ist wirklich krass gefährlich und wie viel ist wirklich das Marketing.
Ja, also im Endeffekt, wenn es jetzt, sage ich mal, vor Gericht kommt und die irgendwie nachforschen würden und interne Dokumente irgendwie bestätigen würden, dass es Absicht war, klar, dann wüssten wir es. Aber das ist irgendwie unwahrscheinlich, dass das so schnell passiert. Deswegen, ja, vielleicht ist es so krass, vielleicht ist es wirklich ausgebrochen, vielleicht hat es wirklich, warum ausgerechnet eine andere AI-Firma gehackt, warum ausgerechnet die, muss man sich an der Stelle ja auch fragen. Es müsste ja, sage ich mal, den Auftrag gehabt haben. Eine KI ist ja nicht so selbstständig, die verfolgt ja ein Ziel, weil wenn sie ja wirklich selbstständig wäre, dann hätte man sie ja, sage ich mal, einfangen müssen.
Voll.
Dann hätte man ja irgendwie verhindern müssen, dass sie noch weiter herumhackt, und so war es ja nicht. Deswegen, für mich wirkt es auch wie Marketing. Man darf immer nicht vergessen, Anthropic und OpenAI wollen beide an die Börse, beide wollen sagen, wir sind die Besten, wir sind die Krassesten, beide bluten als größte Player am allermeisten Geld, die machen nur Verlust.
Wie unser Podcast.
Da kommt nichts rein. Ja, wie unser Podcast. Die machen nur Verlust, die verlieren Geld, und im Gegensatz zu unserem Podcast haben sie aber kein zweites Standbein, wo Geld reinkommt. Was ist irgendwie crossfinanziert, wie es bei Google und Microsoft der Fall ist. Dementsprechend müssen die natürlich auch sich hinstellen und sagen, wir sind unschlagbar gut. Deswegen, ja, man muss immer ein bisschen aufpassen mit solchen News. Aber ist schon spannend. Also ist natürlich schon spannend, wie gut es nachher wird.
Ja, ich glaube, Anthropic steht ja auch finanziell zumindest besser da als ChatGPT. Die sind auf jeden Fall auf einem guten Weg, sage ich mal, da langsam an die schwarze Null zu kommen. Aber ich finde sowieso spannend in dem ganzen Bereich, habe mich da auch viel auf der Fahrt mit auseinandergesetzt bzw. recherchiert, was im Übrigen auch, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, ne? Darf ich noch was sagen oder ist es gleich vorbei?
Ja,
muss mich bremsen. Ja. Ich habe ja, im Tesla ist ja jetzt Grog mitverarbeitet.
Oh.
Ja. Und
der hat dich radikalisiert auf der Fahrt hier.
Nee, das Ding ist, der Grog, also der hat ja verschiedene, du kannst sozusagen einen Grog wählen, der Geschichtenerzähler ist. Da habe ich mich zum Beispiel einfach mit der Geschichte von Portugal auseinandergesetzt. Das fand ich schon für die Fahrt, war das wirklich cool. Also muss dazu sagen, ich fand jetzt Grog nicht so großartig, sagen würde, ich werde das weiter nutzen. Aber was ich gut fand ist, du konntest halt sagen, zum Beispiel es gibt einmal Geschichtenerzähler, dann gibt es einen Doc. Ja, wenn du über Gesundheitsthemen sprechen willst, hat sich jetzt für mich nicht großartig unterschieden von ChatGPT in der Form. Aber du kannst quasi sozusagen auswählen oder auch Assistent, was auch sehr, sehr cool ist, wenn du fährst, dass du sagen kannst, okay, wie lang fahre ich, wenn ich mit 150 fahre und wie ist der Verbrauch und so weiter. Also
Cool, ja.
das war schon wirklich für die Fahrt sehr, sehr cool. Ich habe jetzt irgendwie gerade den Faden verloren, was ich sagen wollte. Wo waren sind wir nochmal eingestiegen? Nee, genau. Ach so. Ich wollte eigentlich nur noch auf ein kurzes Thema aus, und zwar, das hätten wir eigentlich auch noch mit reinnehmen sollen. Kennst du Suno? Das ist
Nee.
auch, das ist so eine Plattform für Creator, die können die Musik sich erstellen lassen über eine KI. Und die wurden auch gehackt, jetzt nicht durch ChatGPT oder irgendjemanden, sondern die wurden einfach gehackt, und da hat sich rausgestellt, die konnten über den Quellcode rausfinden, wie diese Firma ihre Daten bekommen hat, um die Musik zu erstellen. Die haben auf YouTube Music klar gemacht. Die haben auf Deezer sich Dinge geholt. Das heißt, dieses ganze System ist offengelegt worden durch ein Hack, dass die Firma einfach nur
Alles Datendiebstahl war.
alles Datendiebstahl war. Und das wird, also das weißt du ja, dass das bei anderen auch so
Meine,
ist.
überleg mal, wenn du jetzt ein Lied verwendest, einfach nur ein
Ja.
einziges Lied von Warner Music, dann klopfen die sehr schnell bei
Ja.
dir an und verklagen dich auf tausende
Ja.
Euros. Was ist, wenn du praktisch alle Lieder genutzt hast, um dann auch noch daraus eine Maschine zu basteln, die neue Lieder erfindet? Das ist doch. Es
Crazy.
gibt nicht mal eine Summe Geld, die du da wirklich dranhängen kannst an diesen Schaden, der den Künstlern ja auch einfach widerfahren ist am Ende des Tages. Ich meine, die Künstler kriegen immer am allerwenigsten von alledem, aber
Ja.
die sind ja im Endeffekt die Leidtragenden.
Es ist im Prinzip das Volk, sind die Leidtragenden. Wenn man es so krass
Ja,
sagen will.
also es ist einfach Raub. Es ist einfach,
Ja.
jemand hat eine Bibliothek ausgeraubt, hat alle Bücher eingescannt, hat eine neue Bibliothek aufgemacht und dies umsonst oder
Das
so und sagt, komm hierher.
Urheberrecht wurde einfach ignoriert, obwohl die Daten ja frei verfügbar sind, wurde das Urheberrecht komplett ignoriert. Damit wurden große Dienste vermutlich, wir wissen ja nicht 100%, weil man da nicht überall reingucken kann, aber ich fand es sehr, sehr interessant, dass bei diesem Suno-Hack quasi die den Quellcode sehen konnten und sehen konnten, wo das herkommt.
Ich sag dir, da muss die EU als nächstes ran. Die EU muss jetzt überall
Die ist die
ran. Da muss
Polizei.
sie als nächstes ran. Die muss da jetzt mal ein Auge drauf haben. Also wir brauchen da klare Gesetze. Also es kann nicht sein, dass die einfach alle Daten immer nehmen können und that's it. So, das kann nicht sein. Die müssen das wie so beweisen können. Wie, wenn du eine Bank aufmachst, du Kreditwürdigkeit beweisen können musst in gewisser Hinsicht, musst du als KI-Unternehmen beweisen können, dass du diese Daten rechtmäßig hast.
Ja, war eine sehr lange Folge, aber sehr interessante Folge. Ich glaube, wir könnten da noch sehr viel tiefer und weiter gehen. Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Wir können ja wieder auch mal hier und da einen Kommentar reinholen, beantworten bzw. darauf eingehen. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und wenn wir Glück haben, sehen wir uns ja vielleicht nächste Woche. Würde ich mich freuen, mal wieder in real life.
Yes, sir. Ja.
Yes, bis dann. Tschüss.
Juhu. Bis dann.